Willkommen zum Mythocast Folge 19, Umberto Eco. In der heutigen Folge beschäftigen sich Professor Emma Schenkel, Dr. Konstanze Timm und Isabel Bend mit dem großen italienischen Erzähler. Viel Spaß beim Zuhören.
Willkommen zum Mythocast und unserem heutigen Gespräch, bei dem wir uns einen echten Klassiker der Weltliteratur heute mal vornehmen, sowohl biografisch als auch was sein Werk betrifft. Und zwar wollen wir sprechen über Umberto Eco. Und dazu begrüße ich herzlich den Anglisten und Schriftsteller Elmar Schenkel und die Kunsthistorikerin Isabel Bend.
Hallo. Hallo, hallo.
Gleich die erste Frage. Welche Bücher von Umberto Eco habt ihr gelesen?
Der Name der Rose.
Emma, du bei dir?
Der Name der Rose, Foucault'sche Pendel, dann Prager Friedhof teilweise, dann noch Baudolino. Es fehlt mir noch die Insel des vorigen Tages. Dann die Flamme der Luana habe ich gelesen. Das ist ein Roman, den wenige kennen. Aber da können wir ja noch drüber reden. Ja. Aber ich habe nicht alles gelesen. Der Typ ist einfach wahnsinnig umfangreich, produktiv. Es ist wirklich erschlagend.
Also der Name der Rose ist ja wahrscheinlich so der Klassiker, den so fast alle kennen. Also jetzt vielleicht auch wirklich auch gelesen haben. Viele kennen ihn ja vielleicht auch von der absolut tollen Verfilmung mit Sean Connery. Umberto Eco war ja nun mehr als der Name der Rose und mehr als Schriftsteller. Er ist ja Philosoph gewesen, Kolumnist, Semiotiker und Kulturtheoretiker. Emma, kannst du da so ein bisschen in seine Biografie mal einsteigen und in uns diesen Typen einfach mal vorstellen?
Ja, das ist schon sehr spannend, also wie er sich aufgebaut hat als Wissenschaftler zuerst. Ich kann mich erinnern, als ich studiert habe in den 80ern, oder 70ern, da war Eco bekannt als Semiotiker. Ja, da haben wir ihn studiert in der Linguistik, in verschiedenen Literaturwissenschaften. Eco, ja, kennt jeder und hatte wirklich schon einen großen Namen. Und eines Tages, ich war damals in Freiburg, da machte er eine Lesung aus einem Roman, Der Name der Rose. Ich bin leider nicht hingegangen aus irgendwelchen Gründen, hat mich hinterher sehr geärgert. Und dann stieg sein literarischer Stern auf und das war ein wirkliches Phänomen, dass aus einem schon sehr bekannten Wissenschaftler, also Kulturwissenschaftler, so ein berühmter Literat noch wurde zusätzlich. Und dann kam eben der Name der Rose, wo uns dann noch klar wurde, er war auch ein Medievist, der hat uns das Mittelalter völlig neu geöffnet. Wir haben damals auch irgendwelche mittelalterlichen Texte gelesen, aber durch Eco wurde das plötzlich lebendig. Das war großartig.
Hat er so aus deiner Sicht auch so wirklich so ein bisschen die Literatur des Mittelalters, also das Mittelalter selber wieder ein bisschen mehr präsent gemacht? Ist vielleicht auch rausgeholt, so ein bisschen aus dieser elitären Nische, ja, was es ja auch hatte?
Absolut. Also erstmal der Name der Rose, da ist so viel Mittelalter drin und zwar authentisch, also über Mönchsorden bis hin zu Sekten, zu Heresien, Ketzereien, alles sehr gut recherchiert, wirklich sehr fundiert. Natürlich hat er auch einiges erfunden, aber was die historischen Sachen angeht, ist er sehr korrekt. Und der große französische Historiker Jacques Le Goff, der war ein Freund von Eco und hat auch gesagt, das ist mein Mittelalter, was der da bringt. Das ist genau das. Gerade die Pluralität des Mittelalters, das ist eigentlich die Entdeckung, die wir mit Eco und natürlich auch mit Jacques Le Goff und anderen gemacht haben. Das Mittelalter ist nicht etwas Monolithisches, sondern es ist eine sehr produktive Zeit, die bis in die heutige Zeit hineinreicht. Wir leben in einem langen Mittelalter, sagt Eco auch. Viele Erfindungen des Mittelalters umgeben uns, die Bank, das Krankenhaus, die Schule, Universität, alles Mittelalter.
Er hat ja auch passenderweise zu Thomas von Aquin promoviert und ist natürlich dann auch so ein bisschen in der Zeit auch auch einfach geblieben. Und vielleicht, was hat vielleicht euch beide so bei der Name der Rose so am meisten auch fasziniert? Wo ihr sagt, also Mensch, das ist mir jetzt von der Geschichte jetzt echt hängen geblieben.
Also der Name der Rose ist ja ein hochphilosophisches Werk. Und ich denke, dass dieser Roman, beziehungsweise vor allen Dingen auch dann die Verfilmung dieses Romans, bei vielen Leuten erstmal eine Begeisterung auch für das Mittelalter geweckt hat. Dass man sich damit angefangen hat, auseinanderzusetzen, was war denn das überhaupt für eine Zeit? Was waren das für Menschen, die da gelebt haben? Wie haben die gedacht? Wie haben die gelebt? Was war in den Klöstern eigentlich so damals los? Und sich das auch bewusst zu machen, was es bedeutet hat, vor dem Buchdruck mit Büchern zu hantieren. Ein Skriptorium, ein Buch, wurde in jahrelanger Kleinstarbeit abgeschrieben, was man sich gar nicht mehr vorstellen kann, was da, wie viel Herzblut und wie viel Kraft und auch Augenkraft, Sehkraft da drin steckt. Ich denke, das hat der Film auch bewirkt, auf jeden Fall.
Mhm. Auf Bücher werden wir dann in dem Zusammenhang, denke ich, auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Elmar, was ist dir so ganz einprägsam von diesem Buch oder dem Film dort hängen geblieben?
Also vom Buch, mich hat fasziniert diese vielen Anspielungen auch auf die Gegenwart, also zum Beispiel auf Sherlock Holmes und Dr. Watson. Das ist ein sehr gewitztes, postmodernes Spiel mit Parodien und Anspielungen, und auch der böse Bibliothekar Jorge de Burgos, der natürlich mit Borges, mit dem argentinischen Autor, verwandt ist, obwohl er eigentlich ganz anders war. Also Borges war ein ganz lieber Mensch, aber dieser Burgos war ein Mörder, ein Giftmörder. Aber alle diese Anspielungen, Borges, der auch blind war und der Chef der Nationalbibliothek von Buenos Aires wurde, und da gleichzeitig wurde er blind. Also das war natürlich Eco alles bewusst. Borges war für ihn ein großes Vorbild. Auch das Buch, die Erzählung, die Bibliothek von Babel von Borges, ist auch so ein Schlüsseltext des 20. Jahrhunderts, der Postmoderne, wo der Kosmos einer Bibliothek ist. Und deswegen fand ich im Namen der Rose auch eben alles, was die Bibliothek angeht, so interessant. Die Bibliothek als Labyrinth zum Beispiel.
Vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst, worum geht es überhaupt bei der Name der Rose? Das hat vielleicht auch jetzt nicht jeder unbedingt präsent. Also es ist natürlich als erstes nicht nur ein Mittelalterroman, es ist auch ein Kriminalroman. Du hast ja die Verbindung zu Sherlock Holmes schon gut gezogen. Es gibt da diesen Mönch Wilhelm von Baskerville, der mit seinem Atlatus dort in dieses Kloster kommt in Italien, ganz versteckt dort im italienischen Norden. Und der Hintergrund ist ja im Prinzip gar nicht der Kriminalfall an sich, sondern das ist jetzt wieder so diese historische Schiene. Das ist ja um die damalige Zeit, also er spielt Anfang des 14. Jahrhunderts, geht es ja um diesen Armutsstreit, die Franziskaner und die Dominikaner und wer hat welches Machtgefälle und wer liegt wie. Auch wer predigt dort sozusagen so ein bisschen am besten, wer steht dort auch diesem christlichen Nächstenliebe, diesen Armutsideal auch nahe. Und das sollte ja eigentlich auf dieser Burg so gelöst werden. Und dann passieren dann halt diese Morde und so einer nach dem anderen. Und der Wilhelm von Baskerville wird so ein bisschen, unfreiwillig dort zu so einem mittelalterlichen Sherlock Holmes. Also was ich mich immer gefragt habe, ist, also der Roman heißt ja Der Name der Rose. Wo ist die, was hat es mit der Rose auf sich? Also irgendwie konnte ich nach Film und Serie und Buch mir so richtig diese Frage immer noch nicht abschließend beantworten, aber vielleicht habt ihr ja eine Idee.
Also ich kann nur vermuten, dass es eine semiotische Idee ist, nämlich dass er beschäftigt sich ja in der Semiotik mit Zeichen, mit Benennung von Dingen. Und der Name der Rose spielt an auf den Nominalismusstreit im Mittelalter. Also sind die Dinge identisch mit ihrem Namen oder ist etwas hinter dem Namen? Und auch gleichzeitig mit Gertrude Stein, a rose is a rose is a rose. Ja. Und, also es wird nicht aufgeschlüsselt im Buch. Im Buch selber wird man das nicht finden. Und das ist natürlich auch der Reiz vielleicht. Mhm. Ne? Das hat Eco natürlich bewusst auch so gemacht. Mhm. Ursprünglich war es ja so, dass eine Lektorin auf ihn zugegangen ist und hat gesagt, können Sie mal einen Kriminalroman schreiben, einen kurzen Krimi, so 60 Seiten. Da hat er, sie wollte eine Serie machen vom Wissenschaftler, die Krimis schreiben. Und da hat er gesagt, tut mir leid, das werden 600 Seiten, das wird über das Mittelalter sein. Und da hat sie gesagt, nein, das wollen wir nicht. Da hat er was trotzdem geschrieben, vielleicht für einen anderen Verlag. Und dann wurde es eben ein Welterfolg. Aber du kennst dich natürlich am besten aus mit den Sekten und mit der Inquisition, mit der Ketzerei. Das spielt ja auch eine große Rolle in dem Roman.
Also Anfang des 14. Jahrhunderts war natürlich eine Menge los. Also das kann man vielleicht so ein bisschen auch mit unserer heutigen Zeit nicht vergleichen, aber es hat erstaunlich viele Parallelen. Einmal, dass die politische Ordnung in Europa massivst aufgerüttelt ist durch diverse Streitigkeiten, dass Dynastien sich neu formieren, aufstellen. Das ist dort auch zum Beispiel im Deutschen Reich, gibt es zu der Zeit ja auch, man kommt so aus der Zeit des Interregnums, wo eigentlich so keine stabile Herrschaft es keine stabile Herrschaft gibt, während zum Beispiel in Frankreich so die französischen Könige so auf dem Höhepunkt mit ihrer spätmittelalterlichen Macht auch sind. Und gleichwohl kündigt sich dann so der Hundertjährige Krieg so langsam auch an. Die Kirche ist aus Rom abgewandert nach Avignon. Also man hat so Instabilität in Politik, in Gesellschaft, in der Religion. Man hat dort Hungerperioden, man hat einen sehr, sehr großen Kälteeinbruch in der Zeit auch gehabt, der in so vielen Wüstungen auch resultiert ist. Das bedeutet, dass Dörfer, Gehöfte einfach aufgegeben worden sind, weil die Leute entweder nicht überlebt haben oder es einfach unmöglich war, das noch weiter zu bewirtschaften. Und das heißt, da ist eine Zeit von großer Instabilität und auch großer Ungewissheit, wo das angesiedelt ist. Und das glaube ich, kann man schon so ein bisschen zwischen den Zeilen auch rauslesen. Und gleichwohl ist es auch vom Intellektuellen her eine Zeit, wo jetzt so langsam die Renaissance beginnt, wo jetzt wieder so die alten Texte, Bücher, also von Aristoteles zum Beispiel, jetzt über die Übersetzerschulen zum Beispiel, aus Spanien zum Beispiel, dort wieder in den Westen wieder so einrücken, rezipiert werden, kommentiert werden. Und ja, die Klöster sind dann natürlich so die Verwalter des Wissens in ihren Zeiten und in vor allen Dingen auch in ihren Bibliotheken, was das Ganze auch so faszinierend macht. Und das Wissen hatte halt zu der Zeit nicht jeder. Also es ist eine sehr, sehr große Analphabetenrate. Das wird sich dann erst in den laufenden Jahrhunderten dann wieder auch durch die Städte und das aufsteigende Bürgertum dann und den Handel und die Wirtschaftsbeziehungen dann Step by Step ändern. Aber so ein Kloster mit seiner Bibliothek, das war schon was Besonderes und sakrosankt. Und man hatte auch miteinander natürlich, die Klöster haben auch rivalisiert, ganz klar. Und so, wer hat die größte Bibliothek? Wer schreibt die besten Bücher sozusagen so mit ab? Und ich sag mal, das hat Eco ja ganz spannend dann auch so untergeschrieben. Also wo man vielleicht beim Faszinosum Bibliothek und sind.
Aber nochmal zur Aktualität. Ich finde es spannend, gerade jetzt den Roman nochmal zu lesen. Den hat er ja 1980 publiziert. Und gerade jetzt sind diese Phänomene so deutlich hervorgetreten, die du beschrieben hast. Diese Auflösung von Machtzentren, von Rivalitäten, von überall auftretenden Konflikten, von Ideologien, die gegeneinander stehen, neue Mächte, die da auftreten und so weiter. Also insofern sollte man ihn unbedingt heute nochmal lesen.
Ich denke immer gerne mal an ein Zitat von einen Satz von Jakob Augstein zurück, der gesagt hat, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie ahmt sich nach. Und ich denke, da ist schon noch was dran. Aber nochmal zum Thema Bücher zurück. Umberto Eco hat nicht nur mehrfach mit großer Hingabe über Bibliotheken geschrieben und auch eine Bibliothek als Hauptdarsteller eines Romans gemacht oder vielleicht sogar mehrere Bücher. Da. Er hat ja selber auch eine sehr, 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 sehr umfangreiche Bibliothek gehabt. Ich weiß gar nicht, wie 30.000?
Über 30.000.
35.000.
Ja, das ist ja Wahnsinn, ja.
Genau, es gibt auch einen schönen Film, eine Bibliothek der Welt, Umberto Eco. Sehr gut gemachter, sehr empfehlenswerter Film. Und ja, ich weiß nicht, Elmar, kannst du vielleicht noch was dazu sagen? Sein Nachlass, sein Büchernachlass, der ist ja irgendwie teilweise auch in anderen Bibliotheken aufgegangen.
Also von den 35.000 sind etwa 30.000 nach Bologna gegangen, in seine Universitätsbibliothek. Da sind die sehr stolz drauf, mit Anmerkungen und so weiter. Aber seine wertvollen Sachen, die Inkunabeln und Folianten, die sind nach Mailand in die Bibliothek Baiense, heißt die, glaube ich. Die ist eine Nationalbibliothek, die sich auch spezialisiert hat auf solche Dinge. Er hat ja viele Interviews auch gegeben über Bücher, über Bibliotheken. Es gibt ein Gespräch mit einem französischen Filmemacher, Jean-Paul Carrière, über Bücher und das Buch im Zeitalter des Computers und so weiter, der Medien. Das ist alles sehr unterhaltsam und sehr durchdringend, also was die heutige Medienlage angeht. Da kann Eco sehr gut mithalten. Was ich auch an ihm sehr hoch schätze, ist eigentlich die Freundschaft mit sehr populärer Trash-Literatur. Nicht unbedingt Trash, aber sagen wir populärer Literatur, Abenteuerromane und so weiter. Mit denen ist er aufgewachsen und die haben bis eben in seine eigenen späten Romane große Nachwirkungen gehabt. Der Graf von Monte Cristo zum Beispiel und viele andere italienische, von Salgari, dem italienischen Karl May, ganz viel gelesen und sich beeinflussen lassen und Comicstrips. Das ist natürlich auch Teil seiner Semiotik. Alles ist Zeichen. Insofern hat er da keine Berührungsängste. Die Semiotik nimmt die Berührungsangst weg.
Ein sehr schönes Zitat von ihm ist auch: Wer nicht liest, wird mit 70 Jahren nur ein einziges Leben gelebt haben, sein eigenes. Wer liest, wird 5000 Jahre gelebt haben, denn Lesen ist eine Unsterblichkeit nach hinten. Also das ist ja eine Hommage, auch nicht nur an das Buch an sich als Medium, sondern halt auch an diese Beschäftigung, was steckt in Büchern überhaupt drin, weil ich sag mal, viele Bücher zu haben ist ja gut und schön, aber ich sag mal, auch zu respektieren, was für ein Wissen sich dort angesammelt hat, dass im Prinzip so diese ganze Welt eigentlich sozusagen in den Büchern auch liegt und man vielleicht nicht immer nach in die Welt reisen muss, um dort Wissen zu sammeln. Da ist er ja so wirklich so ein ganz großer Verfechter und Liebhaber.
Also ich finde das erdrückend, sein Wissen, was er sich angelesen hat, ist wirklich erdrückend und unheimlich bewundernswert. Manchmal ist es zu viel, weil er versucht, dieses Wissen in alle seine Romane auch einzubringen. Dann sagt man, jetzt ist gut, jetzt kommt noch eine lange Liste und noch eine Verschwörungstheorie und noch ein esoterischer Autor, den keiner kennt. Das ist manchmal zu viel. Da muss ich sagen, das ist wie bei Karl May, da muss man ein bisschen überspringen.
Also das ist ja auch, merkt man vielleicht auch an seinem zweiten großen Mittelalterroman, dem Baudolino. Der ist ja auch so ein bisschen zweigeteilt und hat dann auch so, ist bei der Kritik so ein bisschen zwiespältig dann auch rübergekommen. Weil er einmal diesen historischen Part hat und dann springt er auf einmal in so eine ganz, ganz fantastische Welt ab.
Aber das ist eben auch tatsächlich die Welt im Mittelalter gewesen. Das ist
richtig, ja.
Was wir als Fantastik bezeichnen, war für die natürlich überhaupt nicht fantastisch. Das war so.
Ja, es ging, da geht halt
Hexen und Zauberer.
Ja, es gab auch diese Wundervölker von Völkern, die halt auf einen Bein zum Beispiel gehüpft sind, die keine Köpfe haben oder einen Mund halt am Bauch oder das Auge am Bauch und oder keine Arme und sonst was. Und das war auch gängiger Kanon. Also da weiß man schon von Augustinus, der das in diesen Kontext gekriegt hat, naja, klar, die gibt's, die leben halt dann am Rand, aber sie gehören dazu, weil solange man sie missionieren kann, ist alles in Ordnung und dann haben die auch natürlich ihre Existenzberechtigung.
Also mir kam es gerade so vor, als ob diese frühen Forscher auf Yoga auf Yogis gestoßen sind in Indien oder so, weil die haben ja auch die Füße auf dem Kopf und Bauch, der Kopf im Bauch und so weiter. Das sind so Yoga-Positionen. Mhm. Ne? Vielleicht fiel das daran, das kam mir gerade die Idee. Mhm. Aber das ist eben auch das Farbige an Eco, dieses sehr konkrete Wissen aus der Zeit, aus den Büchern, aus den falschen Vorstellungen, die existieren in der Welt.
Was mich auch nochmal beschäftigt, er war ja multilingual. Wie viele Sprachen hat er eigentlich gesprochen?
Also er konnte, glaube ich, Deutsch, seine Frau war Deutsch, Lateinisch sowieso, Hebräisch weiß ich nicht, ich weiß es nicht. Also Englisch, ja, Französisch, ja, fließend. Hat viele Interviews, hat in Frankreich gelebt. Aber darüber hinaus weiß ich nicht. Also ich nehme an, dass er Griechisch auch konnte.
Also da, das wäre so ein guter Tipp nochmal, auch nochmal wieder ein bisschen mehr in seiner Biografie dort zu recherchieren. Kommen wir nochmal auf seine Romane zurück. Er ist ja, das ist ja so, dass das absolut schon fast ein bisschen Paradoxe bei ihm. Er ist eigentlich sozusagen als so eine Art ja, Krimi-Mittelalter-Autor irgendwie also bekannt geworden. Und den Duktus hatte er ja dann im Prinzip. Aber die wenigsten seiner Romane spielen eigentlich genau im Mittelalter in der Zeit. Also die sind ja dann auch eher in anderen Epochen dann angesiedelt.
Ja, das hängt auch mit seiner Erzählerposition zusammen. Also die Erzählpositionen, die er einnimmt in den Romanen, die sind ja oft vielschichtig. Da erzählt einer, der hat ein Manuskript gefunden, das irgendwo in Argentinien aufgetaucht war und das sind abgeschrieben und da haben sich wieder Fehler eingeschlichen und so weiter. Also insofern ist das Mittelalter oft nur durch viele Reflexionen taucht das dann auf. Also durch das Prisma der Jahrhunderte, also auch der Prager Friedhof geht auch zum Teil ins Mittelalter zurück, spielt aber im 19. Jahrhundert. Dreyfus-Affäre, Antisemitismus, die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion. Solche Dinge werden bei ihm immer gebrochen. Da sind unzuverlässige Erzähler, die auch manchmal ganz böse sind, wie in Prager Friedhof. Das ist ein sehr böser Erzähler, der auch sehr schlecht über alle möglichen Völker redet, über die Deutschen hat er ganz üble Sachen gesammelt, über die Engländer, die Juden, die Franzosen, alle werden in die Pfanne gehauen. Da macht Eco sich natürlich einen Spaß daraus, aber es ist eben diese Brechung, die erzählerische Brechung. Das ist auch eben die Postmoderne bei ihm, dass er spielt mit den Erzählebenen. Auch er baut neurologische Dinge ein in seine Romane, zum Beispiel die Flamme der Luana ist eine persönliche Suche nach der verlorenen Zeit. Das ist nämlich einer, der hat sein Gedächtnis verloren und wacht auf und versucht, sich zu rekonstruieren, seine Identität, seine Kindheit und Jugend durch die Bücher und Hefte, die er auf dem Dachboden in einer Kiste findet. Und dann baut er sich seine Identität wieder durch das Gelesene auf. Und das ist natürlich ein hochneurologischer Prozess, der aber auch postmoderne Techniken erfordert.
Also so das Biografische spielt in seinen Romanen ja auch immer wieder so eine Rolle, dass er das so einschreibt. Also beim Baudolino und auch bei der Luana oder auch beim Prager Friedhof im Prinzip. Also er hat ja selber, soweit ich das jetzt weiß, selbst jetzt keine Autobiografie geschrieben, oder?
Nee, nicht, dass ich wüsste. Also er hat sich ja in so vielen Formen verwirklicht, in kleinen Essays, in vielen Hunderten von Kolumnen, in italienischen Tageszeitungen, in den sogenannten Streichholzbriefen, in Tausenden von Interviews, in wissenschaftlichen Büchern, in Gedichte hat er auch eine Zeit lang geschrieben. Also, aber Autobiografie habe ich jetzt nicht gefunden, aber die spiegelt sich in all diesen Dingen immer wieder. Auch die politische Autobiografie, wie er ursprünglich faschistisch aufgewachsen ist und daran geglaubt hat, an die Ideologie von Mussolini und dann sich aber langsam davon entfernt hat, auch von der Religion her, katholisch, streng katholisch, aufgewachsen und dann, als er, da gibt es zwei Momente, wo er den Glauben verloren hat. Das eine war die Beschäftigung mit Thomas von Aquin. Mhm. Da hat er das Mittelalter so sozusagen objektiviert und das Christentum objektiviert. Das heißt, es war nicht mehr mit Haut und Haaren an ihm. Und dann das zweite war angeblich bei einem Fußballspiel, wo er beobachtet hat, dass diese Leute sich dauernd Bälle zuschießen und falsche Pässe machen und so weiter. Und da hat er sich gesagt, das kann nicht wahr sein, dass Gott, der ja alles wissen und voraussehen kann, dass der sich auch merkt, wie viele bescheuerte Fehlpässe es gibt. Und da hat er gesagt, nee, das kann diese Religion, das kann nicht hinhauen.
Es gibt auch ein sehr schönes Zitat von ihm, wo er gesagt hat, ich versuche ja von Buch zu Buch immer komplizierter zu werden, um die Leser abzuschrecken. Könnt ihr das bekräftigen? Ist das so, dass seine Bücher mit der Zeit immer komplizierter geworden sind? Oder?
Kann ich selber gar nicht so sagen, weil ich muss ganz offen hier bekennen, dass ich außer Der Name der Rose, also das war so ein bisschen Pflichtlektüre, obwohl, ich sag mal, das auch so bei den Geschichtswissenschaften so ein bisschen unten runtergerutscht ist, das Buch. Ne? Also wir wussten alle, das gibt's und wir haben es auch gelesen, aber so richtig, es war nie Thema. Und dann halt im Baudolinum habe ich so ein bisschen gelesen, aber den Rest kann ich jetzt nicht so mitreden, aber man merkt schon, das ist nicht die einfache Abendlektüre, die man sich mal so für den Kopf einfach mal nimmt, um dort einfach zu sagen, okay, ich spanne jetzt mal aus. Also da musst du schon am Ball bleiben bei den Geschichten, weil du musst auch oft die Sätze zweimal lesen oder die Abschnitte zweimal lesen, weil da steckt so viel Gehalt dort auch drin. Und ich glaube, also für mich war der da auch immer ein Faszinosum. Also wohl jemand, wo ich sage, ich glaube, den kann man immer nur so in Häppchen lesen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen davon abhängig, wie man selber, was man da so für ein Gespür auch dazu hat. Also den liest man nicht, also wie bei Terry Pratchett kannst du das so machen, dass du sagst, oh, das ist toll, das ist toll, und dann liest du so die halbe Reihe. Aber das funktioniert bei Eco so nicht. Mhm.
Das würde ich auch so sehen. Also ich konnte das Foucault'sche Pendel sehr gut lesen, da hatte ich Urlaub und habe es dann an einem Stück da am Strand und so gelesen. Mit Prager Friedhof fiel es mir schon viel schwerer. Und auch bei Flamme der Luana, da ist so viel Italien drin, von Namen aus der Geschichte, aus Garibaldi-Zeit und so weiter, aus der faschistischen Zeit, was man als Ausländer überhaupt nicht so drauf hat. Mhm. Und da muss man wirklich sehr langsam lesen, wie du sagst. Bei Foucault'sche Pendel, interessanterweise, gibt es 1990 eine Sendung des Literarischen Quartetts mit Reich Ranicki, Karasek, Löffler und Jurek Becker. Und die ziehen total über dieses Buch her, was ich überhaupt nicht verstehe, weil es mir großen Spaß gemacht hat. Da kann man auch drüber diskutieren, warum die deutsche Kritik gegenüber Eco eigentlich immer ihn ziemlich stiefmütterlich behandelt hat. Irgendwie konnten die das nicht verknusen, dass ein Professor auch ein erfolgreicher Autor ist und dass ein Bestseller nicht unbedingt ein schlechtes Buch sein muss. Wobei ich nicht weiß, ob dieser Bestseller auch wirklich von vielen Leuten gelesen wurde. Der hatte den Ruf des Bestsellers, man kauft ihn und dann fragt man die Leute, was habt ihr von Eco gelesen, außer Name der Rose?
Einfach auch eine Frage, weil wir uns als Arbeitskreis für vergleichende Mythologie, die auch uns einfach stellen müssen, wie schaut es denn so mit Mythologie oder mythologischen Figuren bei Eco aus? Also ich sag mal, in dem, was ich gelesen habe, ist es mir jetzt nicht so irgendwie ganz präsent über den Weg gelaufen.
Also natürlich, jeder Autor benutzt mythologische Figuren, insofern macht er da keine Ausnahmen, da kommen Helden vor und da kommen Hindernisse vor und Wunder kommen vor. Also das passt schon in mittelalterliche Romane rein, in König Artus Romane zum Beispiel. Aber sobald man sich mit dem Mittelalter beschäftigt, ist man ja in der Mythologie. Das ist ja eine Auseinandersetzung zwischen archaischen, mythischen Welten und christlicher und auch rationaler, moderner Welt. Also insofern ist er immer dabei. Also wenn in Baudolino der Brief des Priesterkönigs Johannes aus dem Osten ganz große Rolle spielt, um die Kreuzfahrer da irgendwie zu trösten, dass da jemand im Osten ist, der sie unterstützen könnte. Alles eine Fälschung. Dann sind das auch mythische Vorstellungen, die da reingehen. Eben, was du auch schon gesagt hast, die mythischen Bilder der fernen Länder, die man im Mittelalter hatte. Die Fabelwesen, die da überall auftauchen. Also Eco ist schon sehr nah dran und vor allen Dingen die Diskussion über diese Phänomene, die finden wir ja immer bei Eco. Mhm.
Wofür er ja ein ganz großes Faible hat, ist ja auch so Verschwörung. So Geheimnisse, Rätsel, das zieht sich ja auch so durch seine ganzen Romane irgendwie so durch. Ne? Also das ist, ist das auch was Biografisches bei ihm, sozusagen, warum vielleicht die Verschwörung?
Also das Rätsel bestimmt, das hat ihn immer gereizt. Auch der Roman Name der Rose soll ja entstanden sein durch ein Bild, was er vor sich sah, nämlich einen Mönch, der an einem Stehpult sitzt und dann tot zusammenbricht. Warum? Wie konnte das passieren? Also das ist ein Rätsel, was er dann versuchte durch den Roman zu erklären. Er hat auch als Kind schon solche Geschichten geschrieben über eine Zauberinsel, wo ein Zauberer wohnt, der alle möglichen Dinge machen kann. Und am Ende sagt der Zauberer, haha, es war alles nur ein Witz, ich bin gar kein Zauberer. Das ist auch ein bisschen Umberto Eco. Auch diese Rätsel, die da immer wieder aufgebauscht werden in Foucaults Pendel, da folgen die Lektoren einem Rätsel und bauen da ihre eigene Verschwörungstheorie auf. Und die gibt es dann aber schon woanders. Das sind auch so Faszination, die er hat, ja, für Verschwörungstheorien. Und er sagte, ich glaube an die Lüge, weil ich Semiotiker bin. Das heißt, ich weiß, die Menschen lügen. 80%, 90% des Tages lügen die Menschen. Und mich als Semiotiker interessiert das. Und deswegen ist die Zeichentheorie auch immer eine Theorie des Rätsels, des Rätselns.
Vielleicht von der Lüge mal zu den Listen, weil er hat ja auch Listen angelegt. Vielleicht kannst du uns davon noch mal so ein bisschen was vorstellen.
Ja, die Listen, er hat ja ein eigenes Buch über Listen geschrieben und er war ein sehr listenreicher Mensch. auch seine Büchersammlungen sind ja auch Listen, Kataloge haben ihn fasziniert. Schon immer Bücherkataloge, Regale. Dann hat er sich auch interessiert für, oder er hat selber seine Listen aufgestellt, zum Beispiel eine Liste von, sind es 12, nee, noch mehr, 18 Kriterien, wie man eine schlechte Bibliothek führt. Ich will jetzt nicht alle 18 aufzählen, aber man muss die Signaturen möglichst unleserlich machen. Oder Nummer 8, der Bibliothekar muss den Leser als einen Feind betrachten, als Nichtstuer, andernfalls als potenziellen Dieb. Oder 9, fast das ganze Personal muss an irgendwelchen körperlichen Gebrechen leiden, damit die Bücher nicht holen können für die Leser. Die Auskunft muss unerreichbar sein. Das klingt ja auch sehr modern nach Internet und wenn man Auskunft braucht, ne, und dann kommt Musik und so weiter, so könnte man das heute machen. Oder Nummer 16, es muss unmöglich sein, das einmal ausgeliehene Buch am nächsten Tag wiederzufinden. Es darf möglichst keine Toiletten geben. Und so weiter.
Also er hat sich da auch selber irgendwie nicht so ganz, das nicht so ganz ernst genommen. Nee, also er hat immer ja so ein bisschen so gespielt mit der Satire.
Genau.
Ne?
Und das ist der Punkt, wo ich sagen würde, bei dem literarischen Quartett, das haben die nicht verstanden. Die waren so deutsch ernst und haben ihm vorgeworfen, er würde da esoterische Theorien verbreiten, an die er selbst vielleicht glaubt oder erst nicht glaubt und dann doch glaubt. Aber es ist alles hochironisch. Und auch viele andere Werke sind hochironisch und da muss man sich erstmal drauf einlassen.
Ist das vielleicht auch einer der Gründe? Einmal, dass man ihn einfach jetzt wieder mehr lesen sollte und vielleicht auch mit irgendwie der Grund, dass er vielleicht ein bisschen weniger gelesen wird? Dass sich das
ich
so
denke
ein bisschen
auch, wir sind ja alle so fundamentalistisch geworden. Das heißt so, wir nehmen alles wortwörtlich. Wir haben keinen Sinn mehr für Humor und Ironie. Wir schlagen uns lieber die Köpfe ein, weil wir irgendwelche Wörter gebrauchen, die den anderen Leuten nicht gefallen. Da hat sich Eco immer lustig gemacht und ist für ihn ist auch ein Zeichen des Faschismus, dass da keine Ironie möglich ist, keine Selbstironie, kein Humor über sich selbst. Er hat ja auch eine Liste von Kriterien des Faschismus aufgeschrieben, die man jetzt nachgedruckt hat, weil das wieder so aktuell geworden ist. Mhm. Und über das Lachen, natürlich, das Lachen ist so entscheidend, gerade im Name der Rose.
Ja, also ich glaube, sollten wir das sowieso mehr vielleicht wieder konzipieren, weil man auch so bisweilen so das Gefühl hat, sozusagen so, der Humor ist eigentlich sozusagen komplett out oder er ist so irgendwie, er ist so brachial, dass man ihn schon gar nicht mehr irgendwie komisch finden konnte. Und was ich da beim Lachen auch so also faszinierend finde, also es ist ja im Mittelalter, ist das Lachen, es geht ja in diesem Buch, in der Name der Rose, ja im Prinzip um das Lachen. Das geht in Aristoteles Poetik. Und das ist ganz faszinierend, weil warum ist dieses Buch dann dort auf dem Index? Weil das Lachen stand angeblich, kommt es vom Teufel. Und das ist auch so wieder so ein bisschen konterkariert, natürlich, dass ein Buch und gerade das Lachen ist der Ausgangspunkt, für dass man dort Menschen umbringt. Also und auch noch auf so eine perfide Weise, wie es dann dort auch passiert, dass die Bücher im Prinzip das Wissen, die Bücher bringen den Tod. Und das alles wegen des Lachens. Also das ist eigentlich schon so ein bisschen so ein Paradoxon an sich.
Ja. Auch der Mörder de Burgos, der ist ja auch einer, der das Lachen verflucht und verurteilt. Und Jesus hat ja auch nie gelacht. Und deswegen wird dieses Buch eben auch so geschützt, das darf keiner lesen. Und der wahre Borges, das Vorbild für Burgos, der war ein sehr humorvoller Mensch. Also das ist natürlich auch jeder, der Borges kennt, weiß, das kann überhaupt nicht stimmen. Und Umberto Eco hat ja auch sich gefragt, warum lacht der Mensch eigentlich? Hm. Und dann hat er gesagt, der Mensch lacht, weil er sich bewusst ist, dass er sterben wird. Das Bewusstsein des Todes, dass wir sterblich sind, das haben, die Tiere haben das nicht. Die Tiere lachen auch. Es gibt Ausnahmen, also Delfine vielleicht oder auch Hunde können mal lachen. Aber so insgesamt ist es wohl so, dass das mit dem Bewusstsein der Sterblichkeit zusammenhängt. Und dann schreibt er auch noch, dass die Theorien über das Lachen wurden von sehr lachfeindlichen Philosophen, Psychologen aufgestellt. Das ist auch wieder ein Paradox, das mit dem Lachen zusammenhängt.
Mhm. Habt ihr von dem, was ihr von Eco jetzt gelesen habt, habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, also das würde ich jetzt anempfehlen, wenn mir jemand die Frage stellt, hey,
ein Buch
oder eine Schrift oder ein Gedicht oder sowas, also wo ihr sagt, hey, das möchte ich gerne irgendwie teilen.
Wie man mit einem Lachs verreist. Das ist eine köstliche Sammlung von Essays, auch mit trefflichen Alltagsbeobachtungen. Bei einem, es ist schon eine Weile her, als ich es gelesen habe, was einem zum Beispiel alles im Flugzeug passieren kann, wenn man sich da was zu essen bestellt und dann sich, weiß ich nicht, verbrüht mit so heißem Kaffee und die Stewardess sich dann auf Esperanto entschuldigt und so weiter. Und also es ist wirklich sehr, er ist nicht nur dieser philosophische Autor, sondern man kann auch einfach mal auf gut Deutsch abfeiern, wenn man Sachen von ihm liest und also solche Sachen zum Beispiel. Und das sollte man nicht vergessen, dass man nicht immer alles eins zu eins Bier ernst nehmen sollte.
Ja, ich kann ihm nur zustimmen. Es gibt so vieles, was ich von ihm noch empfehlen könnte, also auch seine Briefe, die er mit einem Kardinal ausgetauscht hat, Kardinal Martini, über Religion, Toleranz und so weiter. Oder sein kleines Buch über Verschwörungstheorien, das ist vielleicht angesagt, bei Hansa erschienen. Ich möchte zum Schluss noch ein Zitat bringen, was mit Büchern und Religion zu tun hat. Also falls du nicht noch andere...
Ich würde so einen kleinen Werbeblock noch zum Schluss sozusagen okay. So einschieben, aber...
Ich sage dann diesen genau. Einen Satz, das hat mir gut gefallen. In einem Interview sagt er, ein Theologe hat zu mir gesagt, Sie sind so ein ironischer Mensch und machen Ihre Witzchen über Religion und so. Wie werden Sie Gott gegenüberstehen, wenn Sie gestorben sind? Und da hat Eco gesagt, machen Sie sich keine Sorgen. Gott und ich, wir haben dieselben Bücher gelesen. Er wird mich verstehen.
Treffliche Antwort.
Sehr, sehr trefflich. Dem ist eigentlich gar nichts mit hinzuzufügen. Vielleicht nur noch eins. Wer vielleicht mal nach Naumburg kommt und mal in den Dom geht mit diesen tollen Stifterfiguren und der Uta von Naumburg, die ja nun wirklich auch wirklich international einen sehr, sehr hohen Ruf dort genießt. Und interessanterweise, da gibt es einen wunderbaren Spruch von, oder ein Zitat von Eco, der gesagt hat, also wenn er eine historische Gestalt mal treffen wollen würde, dann wäre das Uta von Naumburg. Und die Stiftung vom Naumburger Dom hat sich das natürlich auf die Fahnen geschrieben und das heißt, die werben jetzt damit auf Beuteln. Und das ist auch wieder so ein bisschen sozusagen skurril und doch ein bisschen, wo man sagt, okay, was hat es damit auf sich? Ich glaube, das hätte Eco gefallen. Ja, dann danke ich euch für das Gespräch.
Wir danken
dir.
Und dann ist das im Prinzip der perfekte Anlass, vielleicht sich demnächst mal ein bisschen mit Umberto Eco zu beschäftigen. Ja. Danke euch.
Danke.
Danke.
Ciao.
Das war der Mythocast Folge 19, Umberto Eco. Wenn ihr mehr hören oder lesen wollt, besucht uns auf www.vergleichende-mythologie.de. Bis zur nächsten Folge.